Ich lese uns jetzt den heutigen Predigttext. Es sind Verse aus Markus 6. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war allein an Land.
Einen schönen guten Morgen, richtig schön, euch alle zu sehen. Wer von euch hat eine Morgenroutine? Also einen festen Ablauf, wo ihr aufsteht und genau wisst, in der Reihenfolge mache ich alle meine Sachen. Also man steht auf, vielleicht erstmal auf der Bettkante sitzen, weil man länger braucht zum Aufstehen, vielleicht ein Glas Wasser holen, noch kein Kaffee. Ich habe gelernt, man muss 2 Stunden warten nach dem Aufstehen bis zum ersten Kaffee. Das war auch genau meine Reaktion, weil ich weiß nicht genau, irgendwas im Körper. Fragt Mediziner oder googelt es. Auf jeden Fall soll man 2 Stunden warten bis zum ersten Kaffee, dann am besten ein bisschen Sonnenlicht sich aussetzen, bis in 10 Minuten Sonnenlicht tanken, dann noch meditieren oder zur Stille kommen, vielleicht Bibel lesen, vielleicht beten und dann erst zur Arbeit gehen. Das heißt, diese ganze Morgenroutine wäre so nicht ganz 2 Stunden. Ich weiß nicht, wer von euch sowas hat, vielleicht nicht in der Länge. Vielleicht habt ihr auch eine Abendroutine, wo ihr sagt, ah, das mache ich immer, um ins Bett zu gehen. So mache ich mich fertig am Abend, die Sachen will ich noch erledigen. Vielleicht Klamotten für den nächsten Tag rauslegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kennen wir das ja, dass wir alle so verschiedene Routinen haben. Sachen, die wir immer gleich machen, eine Struktur sozusagen für unseren Alltag. Und das Spannende ist an diesen Routinen, dass das in den letzten Jahren total modern geworden ist, dem wirklich hinterherzugehen. Wenn man mal auf YouTube und so schaut, dann sieht man ganz viele Menschen, die sagen, 30 Tage mache ich jetzt diese Routine, wo ich um 5 Uhr morgens aufstehe und eben 2 Stunden lang meditiere, zur Ruhe komme und so weiter, um möglichst produktiv zu sein, um gesund in den Tag zu starten. Das kommt so ein bisschen als Gegenbewegung zu dem, wir müssen so viel arbeiten, zu sagen, okay, wo kann ich mir Zeiten schaffen, die ich mal nur für mich habe, um in den Tag eben gut zu starten oder den Tag sinnvoll zu beenden, dementsprechend auch um 9 Uhr ins Bett zu gehen und so weiter. Also Routinen sind in den letzten Jahren total im Kommen und total was Besonderes geworden. Und das Spannende ist, verschiedene Forscher haben herausgefunden, ja warum denn eigentlich? Ja zum einen, weil das gibt uns Struktur, einen festen Ablauf. Es gibt uns ein Gefühl der Genugtuung, dass man Sachen abhaken kann und die schon mal fertig hat. Und es ist ja auch schön, weil man kann die Sachen, die einem wichtig sind, direkt am Morgen erledigen. Zum Beispiel Zeit mit der Familie verbringen oder Zeit mit dem Partner verbringen oder am Handy sein, was man eben auch gerne machen möchte morgens. Das hat man schon mal erledigt. Das Problem ist nur, so Routinen sind richtig anstrengend und kosten auch meistens richtig viel Zeit. Forscher haben herausgefunden, so zwischen 40 und 66 Tagen muss man etwas tun, damit es wirklich zur Gewohnheit wird. Alles davor sind dann halt eben Sachen, die man gerne macht, aber erst ab dieser 40-Tage-Marke wird es zur Gewohnheit und passiert in Anführungszeichen fast wie von selber. Also Routinen zum einen richtig gut, viele von euch haben bestimmt so eine kleine Routine und zum anderen total schwer. Und gerade wenn das Leben hektisch und stressig wird und viel los ist, dann vergisst man diese Routinen, weil man will halt ausschlafen. Man will dann die Sachen machen, die man zum Überleben braucht, und all die Sachen, die vielleicht schön für einen sind, naja, die müssen sich jetzt erstmal hinten anstellen. Warum erzähle ich davon? Weil es darum genau heute und in den nächsten Wochen geht, um gesunde Routinen. Wir sind in der Themenreihe Stress, Hektik und Unruhe, Wege aus der Rastlosigkeit. Und das machen wir anhand, zumindest ein bisschen, von diesem wunderschönen Buch. Ich wollte es auch mal hochhalten. Das Ende der Rastlosigkeit, ein rotes Buch, gibt es auch am Büchertisch zu erwerben. Und in diesem Buch geht es ein bisschen darum, Jesus Lebensstil, Jesus Routine, was er alltäglich so gemacht hat, mal genau anzuschauen. Und das wollen wir auch in den nächsten Wochen genauso machen. Was hat also Jesus gemacht? Wie kann er uns in einem stressigen Alltag, in einer ganz anderen Welt, als er damals gelebt hat, denn eigentlich zum Vorbild sein? Wie sah sein Alltag aus? Worauf hat er Wert gelegt? Das Besondere ist, wenn wir uns seine Gewohnheiten anschauen, dass sie immer einen Raum eröffnen. Und zwar einen Raum für gesundes Wachstum und einen Raum für emotionale und geistliche Gesundheit. Bei seinen Gewohnheiten, bei seinen Dingen, die er für so wichtig hält, geht es nie um ein strenges Set an Regeln, das befolgt werden müssen. Es geht nie darum, Sachen zu machen, damit man ein besseres Leben hat. Es geht darum, Sachen zu machen, und das Ergebnis daraus ist, dass man sich näher zu Gott fühlt, dass man seine Beziehung, das geistliche Leben, dass das ernährt wird und genährt wird. Warum brauchen wir das? Weil wir doch merken, das Leben ist hart. Die Idee von diesem leichten Leben, das man in den Filmen vielleicht sieht, dass man richtig schöne Tage hat, das ist doch ein Mythos. Ja, es gibt ganz bestimmt richtig schöne Tage, aber am Ende ist das Leben hart und anstrengend. Und keine Technologien, keine Weiterentwicklungen, keine Stoffe können uns helfen, das zu überwinden. Die können vielleicht für den Moment richtig schön und gut und wertvoll sein. Und ihr wisst ja schon, ich liebe Technik und Gadgets. Und trotzdem lösen sie nicht all meine Probleme. Und trotzdem lösen sie nicht all meine Sorgen. Und trotzdem zögern sie nur das Unausweichliche eigentlich hinaus. Sie können mir nicht die Erfüllung geben, die ich eigentlich haben will. Für den Moment ja, aber auf lange Zeit ist das irgendwie schwierig. Also, was bietet Jesus seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen an? Das Interessante ist, Jesus bietet ihnen keinen Ausweg an. Er sagt nicht, naja, wenn du die Sachen machst, wunderbar, hast du ein super Leben, dann wird alles gut. Jesus bietet seinen Jüngern und uns keinen Ausweg an, sondern etwas viel Besseres, und zwar eine Ausrüstung. Eine Ausrüstung, damit wir in dieser Welt voll Stress und voll Hektik und vor all den Sachen überleben können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollen wir uns genauer anschauen. An einer anderen Stelle sagt er nämlich, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt wahre Frucht. Wer ganz genau guckt, was ich tue, wer meine Regeln befolgt, der bringt wahre Frucht. Der wird ein Leben haben, das sinnvoll ist für ihn und für andere. Jetzt bei dem Wort Regel, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ja auch mal Lehramt studiert und da sind Regeln immer eher negativ konnotiert. Man versucht, die dann so positiv zu formulieren, wir rennen nicht mit einer Schere in der Hand und so. Und trotzdem sind Regeln ja immer eher negativ, weil auf eine Regel, naja, die folgt ja meistens dann eine Bestrafung. Wenn ich diese Regel nämlich nicht einhalte, dann werde ich sanktioniert, dann werde ich bestraft, dann muss ich irgendwas machen, was ich eigentlich gar nicht will. Das Wort Regel kommt von dem lateinischen Regula und heißt eigentlich einfach nur ein Stück Holz. Man kennt das, ich weiß nicht, ob am Ulmer Münster auch, aber an vielen Domen auf der ganzen Welt hängt noch so ein Stück Holz, um praktisch zu zeigen, so groß ist eine Maßeinheit oder so. Das ist eine Regel, um zu sagen, das Brot muss so groß sein, das ist die Regel, damit es ein Brot sein darf, so groß muss es sein. Eine Regel ist also tatsächlich ursprünglich einfach nur ein Stück Holz, ein Stück gerades Holz. In der Bibel ist eine Regel ganz besonders, weil sie ganz, ganz oft vorkommt. Und zwar, wenn man in den Weinbergen unterwegs ist. Da sieht man dann ganz viele Weinreben und ganz viele Weinstöcke im wahrsten Sinne des Wortes. Weil damit ein Wein richtig gut wachsen kann, braucht er einen Stock, eine Regel, wo er dran hochwachsen kann. Oder wir würden sagen, ein Spalier vielleicht. Also er braucht eine Struktur, damit der Weinstock richtig wachsen und leben kann. Weil wenn diesem Weinstock die Struktur fehlt, was passiert dann? Die Äste knacken runter und er verdorrt und er bringt eben keine Frucht. Und was diese Struktur, diese Regel für den Weinstock ist, das ist Jesus' Lebensstil, seine Routine für unser geistliches Leben. Weil das ist ja auch eine harte Wahrheit. Wenn du keine Struktur hast für dein geistliches Leben, dann wird es vermutlich verdorren, so wie dieser Weinstock. Und wie, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht um ein festes Set an Regeln, das wir befolgen müssen. Eher das Gegenteil, sondern eine Regel, die uns in Freiheit führt, die gut für uns ist, die gesundes, geistliches und emotionales Leben fördert und uns eben nicht einengt, eben nicht von Zwang und Stress behaftet ist. Das ist die Regel, das ist die Routine, die Jesus prägt. Wie geht also Jesus mit Stress um? War er jemals gestresst? Ich weiß nicht, wie gut ihr die biblischen Geschichten kennt. Mir ist auf Anhieb keine richtige Geschichte eingefallen, wo ich sagen würde, ja, da schien er ziemlich gestresst zu sein. Viele würden sagen, vielleicht im Tempel, wo er diese Tische umwirft, sich aber auch nicht ganz sicher ist, wie er das gemacht hat. Aber das ist so die einzige Geschichte, wo man sagen könnte, naja, da war Jesus mal so emotional im negativen Sinne. Da hat er mal seine Gefühle sprechen lassen und vielleicht nicht andere Sachen. Aber ansonsten haben wir auch das Bild von Jesus, ach eigentlich ging es dem immer ganz gut. Der musste richtig viel arbeiten, 12 Stunden Schichten und trotzdem am Ende des Tages geht es doch diesem Jesus eigentlich gut. Was ist also sein Lebensstil? Welche Gewohnheiten hat er? Er nimmt sich ganz besonders Zeit für die Gespräche mit seinen Freunden. 1:1 Gespräche, er trinkt viel Wein, er feiert, er nimmt sich Zeit mit seinen Freunden. Ja, er trinkt viel Wein, das ist nun mal so, soll ich machen? Er nimmt sich Zeit mit seinen Freunden und feiert. Er feiert, aber er hat auch Zeit für tiefe Gespräche. Er hat Zeit für die Menschen, für all die Höhen und Tiefen, die sie so belasten. Er nimmt sich Zeit dafür, sich hinzusetzen und zu reden und sich auszutauschen. Und gleichzeitig nimmt er sich Zeit für Pausen, für Ruhe, für mal runterkommen, für wir müssen auch mal innehalten und stillhalten. Jesus nimmt sich an ganz vielen Stellen Zeit für Pausen, für ein Alleinsein, für Einsamkeit. Im Griechischen steht da immer das Wort Eremos. Und Eremos kann übersetzt werden mit einsamer Ort oder Wüste oder tatsächlich Einsamkeit oder einfach Alleinsein. Und es gibt viele verschiedene Geschichten in der Bibel, wo Jesus genau das macht. Zum Beispiel in Markus 1, in den Versen 35 bis 36, wo Jesus ganz viel macht. Die Menschen kommen zu ihm. Und wir lesen dort, und er ging an eine einsame Stätte, um zu beten. Oder wir denken an Matthäus 26 im Garten Gethsemane. Kurz vor diesem Moment, wo Judas kommt und ihn verraten wird, was macht Jesus? Das haben wir 3 Wochen lang dort oben erzählt. Jesus nimmt sich Zeit mit seinen besten Freunden, die dann leider einschlafen. Aber er nimmt sich Zeit für Ruhe, für Pause. Um zu beten, um nicht ganz allein zu sein, aber allein zu sein von der äußeren Welt und mit seinem Vater in Kontakt zu treten. Oder Lukas 4, die Geschichte, wo Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste, in den Eremos geführt wird. Kurz vor dem Wirken, kurz bevor all das beginnt, was wir von Jesus so wissen, wird er erstmal 40 Tage in die Einsamkeit, in die Wüste geführt. Und das ist ein Punkt von großer, großer Stärke und kein Zeichen der Schwachheit. Jesus nimmt sich in besonderen Momenten Zeit. Er weiß, was seine Pflichten sind und gleichzeitig nimmt er sich Zeit. Und ihm sind Pausen total wichtig. In all diesen Bibelstellen wird nämlich deutlich, dieser Rückzug, der Rückzugsort für Jesus, das ist keine Sache, die er halt einmal gemacht hat, sondern das gehört zu seinem Lebensstil dazu. Das ist Teil von dem er ist, das ist Teil von seinem Auftrag, das ist Teil von dem, wie er versteht, was er hier in der Welt getan hat. Und wir haben eben den Text gehört aus Markus 6, wo das auch wieder so ganz prominent vorkommt. Die Jünger und Jesus sind unterwegs und heilen ganz viele Menschen, machen ganz viel, haben einen richtig vollen Tag. Meistens von morgens bis abends sind sie unterwegs voller Menschen und sie schaffen es nicht mal zu essen. Ich denke, die Menschen, die gerade in Abschlussprüfungen sind oder vielleicht Kinder einfach haben, die wissen, dass man manchmal es einfach nicht schafft zu essen, weil so viel zu tun ist, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt und dann vergisst man es zu essen. So ging es den Jüngern damals auch. Sie müssen so viel arbeiten, so viel tun, ständig sind Menschen um sie herum, sie schaffen es nicht mal Pause zu machen. Also schlägt Jesus vor, das brauchen wir jetzt. Wir brauchen Pause. Ich brauche Pause und ihr braucht Pause. Lasst uns Pause machen. Und sie gehen auf ein Boot und fahren weg. Und ich finde das so toll in dieser Geschichte, wie es erzählt wird. Da steht nämlich, und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Die haben eine Abkürzung genommen quasi. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Eine lange Predigt. Ich stelle mir vor, die wollten endlich Pause machen, gehen auf das Schiff, fahren rüber, steigen vom Boot und Jesus geht runter und denkt sich so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. 200 Leute stehen hier und dann merkt er aber, ja, das ist mein Auftrag, das gehört dazu. Und er fängt eine lange Predigt, steht da extra, finde ich total schön, eine lange Predigt an, noch etwa 2 bis 3 Stunden. In der Geschichte ist so viel Realismus. Wir kennen das doch. Wir brauchen Zeit alleine für Pause und dann kommen halt doch wichtige Sachen. Dann kommen Termine, dann kommt Stress, dann verschluckt das Kind den Legostein und man muss im Krankenhaus anrufen. Ständig passieren solche Sachen, die dann doch irgendwie Vorrang haben. Und das Interessante ist, nach diesem langen Arbeitstag, wo Jesus noch eine Extraschicht schieben muss, sagt er nicht so und jetzt aber, jetzt schnell ins Bett. Sondern er weiß, was für ihn Priorität hat. Bevor er sich schlafen legt, versorgt er erst auch die Jünger und ist dann alleine. Und nimmt sich dann die ganze Nacht alleine mit seinem Vater an Land. Und wir lesen, und er war die ganze Nacht an Land alleine. Das finde ich total spannend. Seine Prioritäten sind klar. Auch wenn er rein körperlich vielleicht jetzt einfach Schlaf bräuchte, weiß er, ich kann nicht schlafen gehen, ohne nicht noch Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Jesus war ich die ganze Nacht, das schaffen wir vielleicht so nicht. Und trotzdem, er weiß, das hat Priorität für mich. Das ist meine Routine. Auch wenn was dazwischen kommt, am Ende des Tages komme ich zurück. Deswegen heißt es Routine, komme ich zurück zu meiner Gewohnheit und nehme Zeit. Er plant extra unverplante Zeit in seinen Kalender ein. Ich weiß nicht, wie viele von euch in den Kalender sich schreiben, Zeit für mich oder Zeit, wo ich mal nichts mache. Meistens schreiben wir nur Zeiten in den Kalender rein, wo wir etwas aktiv tun. Vielleicht ist das eine Idee, mal zu sagen, ich schreibe in meinen Kalender rein, Zeit, in der ich nichts mache und blocke mir diesen Zeitraum. Ich kann euch sagen, als Pastor ist es ziemlich sinnvoll, sich solche Zeiten zu blocken, weil man sonst ganz viele andere Termine hat. Zeiten, sich mal zu blocken, wo vielleicht der Lärm der Welt nicht so hinkommt. Wo ich mal für mich sein kann. Wo ich mal nicht von Musik oder Fernseher oder Handy oder sonst irgendwelchem Gerede und Geplappere abgelenkt werde. Zeit, wo der Lärm ein bisschen verstummt. Weil das ist doch das Erste, was wir opfern in so hektischen und stressigen Zeiten, oder? Wir schaffen es gerade noch so, die lebenserhaltenden Sachen zu machen, wie Essen und vielleicht Schlafen. Aber alles andere kommt dann doch zu kurz. Freunde treffen, in die Gemeinde gehen, Bibel lesen, Lobpreis hören, beten, Zeit mit Gott verbringen, mal mit Freunden echt wieder gute Gespräche haben. Das muss ich alles hinten anstellen, weil es gibt ja so viel zu tun. Und ich muss das ja auch machen, weil ich will ja gerade in der Gesellschaft, in der wir leben, ich will ja auch produktiv sein. Weil es gilt ja auch, nur wer produktiv ist, der hat einen Wert, oder? Als ich groß geworden bin, war so ein Konzept in den christlichen Kreisen total prominent, und zwar stille Zeit haben. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ich denke viele stille Zeit haben. Als ich Teenager war, wurde ich von meiner Gemeinde, ich sag mal, sehr ermutigt, jeden Morgen aufzustehen und stille Zeit zu machen. Und ich habe mich also hingesetzt, Bibel aufgeschlagen und es gibt so ein System, ist kein System eigentlich, aber die Sprüche haben Kapitel 30, 31 Kapitel und man kann praktisch jeden Tag einfach überlegen, heute ist der 21. April, also lese ich Kapitel 21 von den Sprüchen. Ganz einfach. Das habe ich also versucht und habe schnell gemerkt, das wird irgendwann ziemlich langweilig. Gerade so als Teenager, 13, 14 Jahre alt, saß ich da total euphorisch und dachte mir, ja, so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Und auch stille Zeit heißt, dass ich sitze da und bin einfach still und höre einfach zu, was passiert. Was soll ich da eigentlich tun? Also ihr merkt, für mich hat dieses Konzept lange Zeit überhaupt nicht funktioniert. Ich kam damals gar nicht auf die Idee, das irgendwie kreativ zu lösen oder irgendwie so zu machen, dass es für mich auch wirklich spannend ist. Ich dachte, naja, stille Zeit, Zeit mit Gott, das ist halt eher langweilig. Aber das macht man, weil als guter Christ und gerade als junger guter Christ, da macht man das eben so. Stille Zeit, also eher langweilig. Und dann saß ich da und habe gedacht, ja gut, dann bete ich jetzt einfach mal. Und dann sitzt man da so und macht die Augen zu und überlegt, was kann man denn jetzt beten? Und dann kennt man vielleicht ein paar Gebete, Vater Unser oder so, und merkt, es kommen eigentlich ganz viele andere Gedanken in den Kopf. Und so richtig konzentrieren kann man sich eigentlich auch gar nicht, weil so viele Dinge gerade los sind, dass man eigentlich gar nicht richtig beten kann. Oder man betet dann und merkt, ja, ich sage einfach jetzt irgendwas, weil ich so irgendwie in so einer Trance quasi bin, was nicht immer schlecht ist. Aber so richtig hilfreich schien das für mich irgendwie nie zu sein. Und dann habe ich gemerkt, ich will auch gar nicht alleine so sein. Ich will diese Stille gar nicht haben, weil ich halte sie kaum aus. Wenn wir jetzt hier eine Zeit machen würden, 2 Minuten Stille, ich denke, für viele von uns würde es sich wie eine Ewigkeit anfühlen und so ein Gefühl von Unbehagen vielleicht hervorbringen. Warum ist das so? Vielleicht, weil du in deinem Alltag schon so viel alleine bist. Vielleicht, weil gar nicht Lärm deine Normalität ist, sondern Stille. Weil du alleine zu Hause bist und dich freust, wenn der Fernseher läuft und wenigstens Ton da ist, dass du dich nicht ganz so alleine fühlst. Vielleicht, weil du so viel zu tun hast und dich daran gewöhnt hast, dass dieser Lärm einfach da sein muss, dass das wie so ein Rauschen ist, was zu deinem Leben einfach dazugehört. Das ist einfach so. Und dann Momente von Stille, die machen dich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, weil dann ist zwar der äußere Lärm weg, aber der innere Lärm wird viel lauter. Und plötzlich kommen Sachen und Themen hoch, über die ich eigentlich gar nicht nachdenken will. Plötzlich bin ich nicht mehr abgelenkt von außen und muss mich mit dem Schlimmsten auseinandersetzen, und zwar mit mir selber. Weil wem begegne ich meistens zuerst in der Stille? Ganz oft leider nicht sofort Gott, sondern erstmal mir und erstmal meinen Gefühlen und wie es mir gerade geht. Und das ist ganz oft herausfordernd und ziemlich, ziemlich schwierig. Stille Zeit mit Gott wurde bei mir ganz oft stille Zeit mit mir selber. Und das konnte ich eigentlich nur schwer aushalten. Kann es sein, dass wir diesen Lärm von außen nutzen, um den inneren Lärm möglichst klein zu halten und möglichst nicht hochkommen zu lassen? Wer von euch war schon mal spazieren und hat es so anstrengend gefunden, nichts zu hören, kein Buch zu lesen, nicht auf einer Parkbank zu sitzen, sondern einfach nur spazieren zu gehen und geradeaus zu gucken, sich mal nicht ablenken zu lassen. Und plötzlich ist er mit den Gedanken ganz alleine, was manchmal total hilfreich ist und manchmal richtig Angst macht. Gerade meine Generation macht 5 Sachen gleichzeitig. Essen, am Handy sein, Serie gucken und nebenbei noch auf Instagram scrollen. Weil wir brauchen das schon fast. Einfach nur sitzen am Tisch und essen ist für viele eine wirkliche Herausforderung. Weil wir es gewohnt sind, so viel Lärm um uns herum zu haben, dass das auszuschalten einfach Angst macht. Das scheint gar nicht mehr zum normal zu sein. Und wir wurden erzogen, dass wir möglichst viel schaffen müssen und dass auch Pausen irgendwie produktiv sein müssen und nicht einfach nur gelebt werden dürfen. Wenn der äußere Lärm verstummt, dann merken wir plötzlich, dann stehen wir vor uns selber. Dann stehen wir in einer gewissen Weise vor Gott, aber ich glaube, die erste Dimension ist, dann stehen wir vor uns selber und das macht uns Angst, weil das ist herausfordernd. Was schwingt gerade in deinem Inneren? Was macht gerade richtig Lärm? Wenn du daran denkst, ach, heute Nachmittag, ich nehme mal 5 Minuten alleine, was für Themen kommen dann hoch? Welche Gedanken kommen dann hoch? Welche Emotionen? Vielleicht Dankbarkeit und Freude, vielleicht auch Traurigkeit, vielleicht auch Wut. Was macht gerade Lärm in dir? Ich bin seit kurzem unter die Gärtner gegangen. Wir haben ja so einen kleinen Terrassengarten, wie auch immer. Und dann hatten wir endlich mal ein Auto ausgeliehen und dachten so, jetzt machen wir es mal richtig. Haben Erde gekauft und Kübel und ein Spalier. Weil Fiona meinte, ein Spalier ist total wichtig. Wir haben Rankpflanzen, die brauchen das ja zum Hochwachsen. Ne? Genau. Und ich dachte mir so, naja, aber die Pflanze ist so klein, die braucht es doch nicht. Die braucht erst mal ein paar Monate, bis die wächst. Also haben wir das Spalier natürlich trotzdem aufgestellt. Und dann meine ich, okay, das war jetzt 17 Euro, gut Schwäbisch habe ich gelernt, das Geld könnten wir ja sparen. Ich gebe der Pflanze einfach 3 bis 4 Tage und wenn sie dann das Spalier nicht braucht, können wir es wieder zurückbringen und das Geld haben wir gespart. Das war so mein Gedanke. Also, das Spalier stellen wir auf, wir haben so Pflanzen dahin gebaut, 3 Stück, wunderbar und gießen die schön. Und ich dachte schon so, in 3 Tagen überlege ich mal, das Spalier ist relativ groß, ich muss ein Auto ausleihen, wie bringe ich das zurück und so weiter. Und nach 3 Tagen gehe ich mit meinem Kaffee total voller Stolz nach draußen und denke mir so, und jetzt kann ich dieses Spalier mal wieder wegholen. Und ich gehe dahin und gucke so auf unsere wirklich eigentlich kleinen Pflanzen und denke mir so, das ist doch nicht dein Ernst. In 3 Tagen haben diese kleinen Pflanzen tatsächlich angefangen, da hochzuwachsen. Nur über so 2 so Dinge, also vielleicht so 10 Zentimeter oder so, scheinen Superpflanzen zu sein. Und ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Das ist erst 3 Tage her und jetzt brauchen die das Spalier. Wenn wir es jetzt rausreißen würden, dann gehen die kaputt. Also Fiona hatte gewonnen, wir haben das Spalier behalten, es steht noch immer da. Und jetzt nach 4 Wochen sind sie schon echt so auf dieser Höhe. Also unfassbar. Die Pflanzen gehen also gut. Und ich habe so gemerkt, ja klar, ich dachte, ich weiß es besser. Ich wollte diesem Spalier nicht vertrauen, weil ich kenne mich auch gar nicht aus mit Pflanzen. Das braucht das doch nicht. Das ist noch so klein, das braucht doch keine Hilfe. Das braucht doch kein Stück Holz. Das braucht doch keine Regel. Und ich habe gemerkt, ja, scheinbar doch. Scheinbar hätte ich einfach dem vertrauen müssen und mal gucken müssen, wie das dann wächst. Und bald brauchen wir vielleicht noch ein größeres Spalier, weil sie so groß sind, die Pflanzen, dass wir gar nicht wissen, wohin. Und ich glaube, oft geht es uns auch so, dass wir glauben, wir wissen es eigentlich besser und es funktioniert sowieso nicht. Aber was, wenn doch? Was, wenn es doch funktioniert? Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht so wie meine wunderbare Pflanze, die sofort hochwächst. Vielleicht dauert es auch länger als 3 Tage. Aber was, wenn es doch funktioniert? Was, wenn es doch sinnvoll ist? Was, wenn diese Regel, diese Routine, dieses Spalier, dieses Stück Holz, was, wenn das auch unserem geistigen Leben hilft und nicht nur dem von dem anderen? Was würde dann passieren? Und vielleicht kommst du ganz oft in die Gemeinde, du hast den Hauskreis und du hast eigentlich all diese Sachen, die wir diesem Spalier zuordnen würden. Dann ist meine Frage an dich heute, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit Gott? Wir hören viel darüber, ihr hört Predigten, ihr hört vielleicht Musik, ihr lest vielleicht Artikel und bildet euch weiter und hört viel über Gott. Aber wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit ihm? Wir sagen hier ja immer, dass der Glaube eine Beziehung ist. Wie viel Zeit investierst du in diese Beziehung? Welche Priorität hat sie in deinem Kalender? Wo findet sie Platz? Und vielleicht machst du es dann nicht wie Jesus, dass du dir eine ganze Nacht nimmst. Vielleicht nur eine Stunde. Vielleicht auch nur 5 Minuten. Vielleicht reicht das. Lange genug, um diesen äußeren Lärm mal zu entfliehen und mal zur Ruhe zu kommen. Und du merkst, dieser äußere Lärm wird leiser und die inneren Stimmen werden lauter. Und du entschleunigst, aber merkst, oh, das fühlt sich fremd an. Das wollte ich eigentlich so gar nicht. Und Gefühle kommen hoch, deine innere Stimme, die ganze Bandbreite von Emotionen, von den guten und positiven über ja dann doch meist auch die schlechten, Traurigkeit, Wut. Fragen kommen auf, ja, wo ist denn Gott eigentlich? Hoffnung, die du hast, die so ein bisschen erstickt worden ist. Und vielleicht erinnerst du dich dann auch an die schönen Momente, die du erlebt hast, hier auf dieser Welt mit deinen Freunden und Familie oder mit Gott. Du denkst an Glaubenssätze, die immer so hochkommen, mit denen du groß geworden bist, die andere Menschen über dich ausgesagt haben oder die du über dich ausgesagt hast. Und schließlich denkst du vielleicht an Wahrheiten, die du mal gehört hast, vor langer, langer Zeit, von Gott selber, durch ein Gebet, in einer Predigt, in einem Lied. Vielleicht denkst du an den Moment zurück, wo du gesagt hast, ich will mit diesem Jesus leben. Ich will Zeit mit ihm verbringen, und zwar mein Leben lang. Vielleicht stimmt das dich total froh, vielleicht aber auch nicht, weil du weißt, diese Zeit ist schon echt lange her. Vielleicht sitzt du da und genießt und kommst mit dir selber ins Gespräch oder mit Gott. Vielleicht betest du. Vielleicht findest du neue kreative Arten zu beten, dass du deine Hände hochhältst und betest, so lange wie du deine Hände halten kannst, so wie Mose, und dann aufhörst zu beten, weil du nicht mehr kannst. Vielleicht entwickelst du Gebetsstationen, dass du sagst, ach, jeden Montag der Woche will ich für dieses Thema beten und Zeit verbringen. Vielleicht ist es auch gar nicht so leise und du hast so ganz leise im Hintergrund Musik laufen, um dich einfach mal besser fokussieren zu können. Vielleicht hörst du auch die Vögel oder das Rauschen von Blättern im Wind im Hintergrund. Es geht nicht darum, dass es komplett leise ist. Es geht darum, dass du Zeit mit Gott verbringst. Und vielleicht musst du dafür in die Natur. Vielleicht musst du dich bewegen und laufen und dann kommen deine Gedanken auch ans Laufen. Vielleicht musst du zu Hause sitzen auf einem besonderen Stuhl, der nur dafür da ist, dass du weißt, und jetzt sitze ich an diesem Stuhl und habe Zeit mit Gott. Das ist mein Ritual. Vielleicht musst du Routinen ändern, deinen Zeitplan nochmal überdenken und nochmal gucken, wo will ich eigentlich Zeit einbauen und wie viel Zeit ist es mir das wert? 5 Minuten, 1 Stunde oder 2-3 Mal im Jahr und dafür ein ganzes Wochenende? Vielleicht musst du deinen Zeitplan anpassen und ändern. Vielleicht ist diese Zeit für dich da, um einfach mal durchzuatmen, mal zu sitzen und mal ganz bewusst zu atmen. Einfach mal in dem Moment zu sein. Und vielleicht hast du dann den Freiraum, mal Gefühle auszusprechen und zu ringen mit Gott oder anzuklagen oder dich zu bedanken und die Dinge, die dich so beschäftigen, mal mit Gott durchzusprechen. Und da kommen viele Emotionen hoch, gute und schlechte. Vielleicht nutzt du diese Zeit auch, um es aufzuschreiben. Vielleicht bist du eine Person, die gerne Tagebuch schreibt oder damit gerne anfangen will, die sich gerne Listen schreibt und sich überlegt, ja, wie geht's mir eigentlich? Wenn ich jetzt einen Brief an jemanden schreiben müsste, was würde ich da reinschreiben? Vielleicht bist du auch so kreativ und sagst, ich male ein Bild. Ich male ein Bild, wie es mir gerade geht. Ich male ein Bild mit meiner Beziehung zu Gott. Ich male ein Bild mit dem Thema, was mich gerade beschäftigt und was ich Gott so abgeben will. Zeit mit Gott kann so, so verschieden aussehen. Es geht nicht darum, zu sitzen und einfach still zu sein, sondern Zeit mit ihm zu verbringen. Lasst uns Zeit mit Gott wieder neu zur Priorität machen. Lasst uns ganz viel von ihm hören, ganz viel über ihn lernen, ganz viel von ihm erfahren und gleichzeitig mutig sein. Mutig sein und sagen, wir wollen in unseren Kalender Zeit einplanen mit Gott. Und vielleicht klappt es da nicht beim ersten Mal. Vielleicht klappt es nicht heute und vielleicht klappt es auch nicht morgen. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Das ist gar nicht schlimm. Weil übermorgen und nächste Woche bist du ja wieder da, an deinem Ort, weil es ist ja deine Routine geworden. Vater, danke, dass du ein großer Gott bist. Danke, dass wir Zeit mit dir verbringen dürfen. Danke, dass wir es auf so kreative Art und Weise machen dürfen. Danke, dass du dich freust an unserem Lobpreis, dass du dich freust an unserem Klagen, dass du dich freust, Zeit mit uns zu verbringen. Danke, dass du so ein großartiger Gott bist, der Beziehung, der Gemeinschaft mit uns haben will. Danke, dass du uns in deinem Sohn das vorgelebt hast, was wir machen können. Danke, dass du gesunde Routinen implementiert hast, die wir einfach nachmachen dürfen, wo wir lernen dürfen, Zeit zu verbringen, Zeit zu haben, uns Zeit zu machen. Danke, dass du heute hier bist und jeden von uns siehst. Amen.